Hallo und herzlich willkommen bei JusProfi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich bin heute beim Straflandesgerichtspräsidenten Herrn Magister Forsthuber. Hallo, Herr Magister.
Ja, ich freue mich sehr. Grüß Gott.
Ich freue mich, dass wir heute bei Ihnen sind. Bevor wir über das spannende Thema reden, würde ich vorschlagen, dass Sie uns in einem ersten Teil einmal kurz erzählen, wie Sie dazu gekommen sind, dass Sie heute Richter sind und auch die Tätigkeit eines Präsidenten ausüben dürfen, aber auch, warum Sie ganz generell Jus studiert haben.
Also sicher war auch prägend meine Schulzeit. Wir hatten einen Geschichtsprofessor, der daneben auch das Wahlfach politische Bildung betreut hat und der uns Politik bzw. politische Bildung nahegebracht hat. Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat war sein Credo und er hat es verstanden, uns auch eingebettet in geschichtliche Entwicklungen, die Vorzüge des demokratischen Rechtsstaats, seine Bedeutung so nahe zu bringen, dass sehr viele aus meiner Klasse dann nachher Jus studiert haben. Also einer meiner Klassenkollegen ist beispielsweise auch Richter beim Verfassungsgerichtshof geworden und ich bin eben im Straflandesgericht tätig.
Das heißt, Sie hatten eine Figur in Ihrer ganz jungen Zeit, die Sie für das Recht begeistert hat?
Mehrere Personen, von denen die Juristen waren, unter anderem auch mein Vater. Aber ich glaube generell, dass gerade die Zeit der Jugend, die Eltern, die Lehrer auch letztlich sehr prägend sind für spätere Berufsentwicklungen. Und wenn dann eine Anlage, die man an sich erkennt, gefördert wird, dann ist das eine Schiene, die man gerne beschreitet. Also ich habe zum Beispiel immer gerne Fragen gestellt und mich auch gefragt, wenn etwas erlaubt ist oder verboten ist, wo steht denn das und warum ist das so und wie hat sich eigentlich diese Regel, diese Norm entwickelt und daher kommt auch mein Interesse an Geschichte. Das ist also so quasi mein Hobby, dass ich mich neben meiner juristischen Tätigkeit auch mit Geschichte und sogar auch mit Archäologie beschäftige.
Spannend, eine interessante Mischung.
Ja, ja.
Also Jus und Geschichte ist zwar schon da und dort naheliegend, aber dann der Zusatz mit Archäologie.
Ja, aber Sie glauben gar nicht, wie sehr etwa auch rechtliche Normen in Archäologie hineinspielen. Denken Sie etwa an Raubgräber oder die Frage, wem gehört denn jetzt ein archäologischer Gegenstand, wenn Sie ihn auffinden? Das ist ja in Österreich recht interessant geregelt und ist nicht in allen Ländern gleich geregelt. Also in Österreich ist es zum Beispiel so, wenn Sie etwa auf Ihrem Grundstück eine Grube ausheben, für einen Keller, was auch immer, und Sie finden da archäologische Gegenstände, dann sind Sie der Alleineigentümer dieser archäologischen Gegenstände, aber nur dann, wenn Sie es sofort dem Denkmalamt und der zuständigen Behörde melden, damit die eben ihre archäologischen Grabungen und wissenschaftlichen Untersuchungen durchführen können. Aber es ist interessant zu wissen, dass sie eigentlich dann Alleineigentümer sind, wenn sie sich hier gesetzesgemäß verhalten. Wenn sie es nämlich nicht tun, verlieren sie in diesem Augenblick das Eigentum. Das ist eine ganz spannende Geschichte, die wahrscheinlich vielen gar nicht bekannt ist. Übrigens, wenn zufällig ein Freund bei Ihnen mit Ihrem Einverständnis da herumgrabt, aber nicht um irgendwas zu finden, also er darf nicht bewusst nach einem archäologischen Gegenstand graben, sondern wenn der zufällig auf einen stößt, und sagt, schau, was ich da bei den Aushubarbeiten für deinen Keller gefunden habe, ja, dann ist er der Finder und hat Miteigentum. Dann sind Sie als Eigentümer des Grundstücks Hälfte Eigentümer und der Finder Hälfte Eigentümer, aber alles unter der Voraussetzung, dass natürlich dieser Fund sofort den zuständigen Behörden und auch dem Denkmalamt gemeldet wird.
Da gab es doch mal was mit Fundrecht. In dieser Lage müsste es sich auch um ein archäologisches Fundstück handeln. Also wenn es einfach nur ein Schatz ist von großem Wert, dann sind die Regelungen doch.
Ja, bei Schätzen ist es etwas anders geregelt, aber wie gesagt, bei archäologischen Gegenständen gibt es eben nicht so ein Regal, dass das dem Staat anheimfällt, sondern da ist es tatsächlich so, dass grundsätzlich, wenn sie sich ordentlich verhalten, Grundstückseigentümer bzw. Finder hier Eigentum erwerben. Ein Raubgräber kann natürlich nie Eigentum erwerben und sie können auch dann nicht Eigentum erwerben, wenn sie bewusst nach archäologischen Gegenständen suchen, ohne dass sie dazu ermächtigt sind.
Wir haben ja auch der Archäologie grundlegende rechtsgeschichtliche, historische Artefakte zu verdanken. Es gibt den ältesten Kodex,
den Codex Hammurabi, nicht genau, den Sie im Louvre sehen können.
Genau, den haben wir auch den Archäologen letztendlich zu
natürlich,
verdanken.
Natürlich. Oder denken Sie etwa auch an die Ausgrabungen in Kreta mit Gortys, wo die ältesten Gesetzestafeln, griechische Gesetzestafeln gefunden wurden, die ältesten Gesetzestafeln in Europa. So dass selbstverständlich alles, was wir über vergangene Gesetze kennen, vor allem aus Zeiten, wo es noch gar nicht auf Papier gebracht wurde, sondern wirklich in Stein gemeißelt wurde, das verdanken wir natürlich auch den Archäologen, dieses
ja,
Wissen.
Ja. Okay, das heißt, Sie haben also eine gewisse Vorliebe für Geschichte, haben dann Jus begonnen zu studieren, haben es fertig studiert, waren am Gericht, haben den Übernahmswerber gemacht und sind dann letztendlich Richter geworden.
Ja.
Wie hat sich das ergeben? Haben Sie nie daran gedacht, Rechtsanwalt zu werden oder einen anderen juristischen Beruf zu ergreifen wollen? Oder wussten Sie so immer, dass Sie Richter werden wollen?
Ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
Also ich hatte schon Interesse daran, Richter zu werden, weil mir gerade die richterliche Tätigkeit, die eine ganz besonders herausfordernde ist, aber aufgrund der Verpflichtung zur Objektivität, zur Wahrheitsfindung, habe ich dieser Tätigkeit von Anfang an eine besondere Bedeutung beigemessen. Und gerade die Position von Richterinnen und Richtern im demokratischen Rechtsstaat ist eine so bedeutende. Die Unabhängigkeit der Rechtsprechung ist eine ganz, ganz wichtige Säule eines demokratischen Rechtsstaats, dass das natürlich eine besondere Herausforderung ist, diese Tätigkeit auszuüben, aber eine, die, wo man das Gefühl hat, eben auch für die Gesellschaft, für den demokratischen Rechtsstaat ganz Wichtiges zu leisten. Und man ist sehr nah am Menschen. Gerade im Strafrecht oder im Familienrecht ist man natürlich besonders nah dran.
Mit welchen Rechtsgebieten beschäftigen Sie sich als Richter konkret in Ihrer Position aktuell?
Also aktuell bin ich jetzt seit 2010 der Präsident des Landesgerichts für Strafsachen Wien und daher ist meine Aufgabe natürlich in erster Linie eine Justizverwaltungstätigkeit, aber ich bin auch als Richter noch tätig und natürlich im Strafrechtsbereich. Also ich bin beispielsweise Beisitzen im Geschworenenverfahren oder führe auch einen Senat im Bereich des Vollzugsgerichtes und zwar in dem Bereich, wo sich Häftlinge beschweren können gegen Bescheide des Anstaltsleiters. Da ist dann das Gericht zweite Instanz und da haben wir zwei Senate, die über solche Beschwerden entscheiden. Aber die primäre Aufgabe in der Justizverwaltung ist es ja, dafür zu sorgen, dass die Unabhängigkeit der Rechtsprechung nicht nur gewahrt ist, sondern dass die Richterinnen und Richter auch die nötigen Ressourcen haben, ihre verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben zu können, dass ihnen entsprechende Kanzleimitarbeiter zur Verfügung stehen, dass es Schriftführerinnen gibt, dass es eben die nötigen Verhandlungssäle gibt, dass die Ausstattung auch entsprechend ist, dass sie auch die nötige Hard- und Software für den elektronischen Akt bekommen. Also all das, was notwendig ist, damit der Richter sich auf seine ureigene Aufgabe des Rechtsprechens konzentrieren kann, muss die Justizverwaltung sicherstellen.
Das hat ja im entferntesten oder vielleicht gar nicht mal so entferntesten mit dem Grundrecht auf einen gesetzlichen Richter zu tun. Das ist ein Menschenrecht.
Naja, das Grundrecht auf den gesetzlichen Richter ist nicht einmal zwingend für den demokratischen Rechtsstaat. Das ist bei uns besonders ausgeprägt aufgrund der Verfassung. Es gibt aber Staaten, etwa die Niederlande, wo der jeweilige Präsident eines Gerichtes die komplexen Akten danach verteilt, welchen Richter, welche Richterin er für dieses Verfahren besonders geeignet hält. Ja, das ist uns völlig fremd. Wir haben ein sehr ausgeprägtes System, das so quasi sicherzustellen hat, dass ein vorab definierter Richter einen Fall bekommt. Aber vorab definiert heißt gar nicht, dass man vorab genau weiß, wie der Richter heißt, sondern es muss klare Vorgaben geben, und diese Vorgaben gibt bei uns nicht ein Präsident eines Gerichtes, sondern diese Vorgaben gibt der Personalsenat. Und diese Personalsenate, das wissen ja in der Öffentlichkeit viele gar nicht, dass es die gibt. In Österreich gibt es 30 Personalsenate bei Gerichten. Die haben drei ganz wesentliche Funktionen. Die eine Funktion ist, das ist sicher jetzt einmal der Kernbereich der Personalsenatstätigkeit, die Geschäftsverteilung zu regeln für das laufende Jahr. Das heißt also schriftlich festzuhalten, nach welchen Prinzipien die Geschäfte unter den Richtern verteilt werden. Also wer beispielsweise jetzt beim Landesgericht für Strafsachen Wien für Geschworenensachen zuständig ist oder für Sexualdelikte, für Jugendstrafverfahren. Das ist eben genau in dieser Geschäftsverteilung zu regeln. Und da ist auch zu regeln, wie viel Prozent zum Beispiel jemand in der einen oder in der anderen Materie ist, wenn er in mehreren tätig ist. Und dann haben wir schon seit einigen Jahren ein Aktenverteilungssystem, das computerunterstützt funktioniert, wo nach den Vorgaben der Geschäftsverteilung dann ein Akt im Computer definiert wird und der dann aber nach einem Zufallsgenerator aus dem Bereich der für diese Materie zuständigen Richter den auswählt, der jetzt konkret für den einzelnen Fall zuständig ist. Deswegen meine ich, man weiß gar nicht im Vorhinein oft, wen es dann ad personam trifft. Man weiß aber natürlich, in welchen Bereichen, also den nehmen wir an, ist ein Wirtschaftsakt, ein Akt dann in dieses Aktenverteilungssystem einzugeben ist. Ein sehr komplexer Bereich. Die Personalsenate sind aber so etwas wie Selbstverwaltung der Justiz. Das heißt, sie haben eher eigentlich auch Justizverwaltungsaufgaben, indem sie etwa die Geschäftsverteilung definieren müssen. Und die bestehen aus Richtern. Und zwar dem Präsident und dem Vizepräsident eines Gerichtes, die ja auch Richter sind, und drei gewählten Richtern. Das heißt, die gewählten Richter haben hier die Majorität. Und diese fünf Richter, Richterinnen beschließen dann einerseits die Geschäftsverteilung. Die zweite wichtige Aufgabe ist, die Interessenten für eine Planstelle bei diesem Gericht, wenn sich jemand als Richter oder Richterin zu uns bewirbt, zu reihen. Also wenn da fünf Bewerber sind, die zu reihen nach ihren Qualifikationen. Und dieser Reihungsvorschlag wird letztlich der Bundesministerin beziehungsweise bei höheren Stellen dem Bundespräsidenten übermittelt. Die dritte wichtige Aufgabe des Personalsenats ist eine Dienstbeschreibung. Also nach einer gewissen Zeit ihrer Tätigkeit werden die Richterinnen auch durch den Personalsenat beschrieben. Das sind also ganz, ganz wichtige Funktionen, die diese Personalsenate ausüben. Sie sind bei allen 20 Landesgerichten etabliert. Also jedes der 20 Landesgerichte in Österreich hat so einen Personalsenat, der aber auch über die Geschäftsverteilung der unterstellten Bezirksgerichte dann zu entscheiden hat. Und dann gibt es bei den vier Oberlandesgerichten jeweils zwei Personalsenate, einen Innensenat und einen Außensenat, und beim obersten Gerichtshof ebenfalls einen Innen- und einen Außensenat, sodass sie insgesamt in Österreich 30 Personalsenate haben, die hier ganz wichtige Aufgaben auch im Rahmen der Selbstverwaltung der Justiz ausüben.
Okay, als nächstes würde ich dann gerne mehr über den Verein Justizgeschichte und Rechtsstaat erfahren. So wie ich das jetzt, ich hoffe, ich habe das nicht falsch verstanden, aber es gibt dann noch einen zweiten Verein?
Oder nein, nein, es gibt nur den einen. Es gibt nur zwei Broschüren, die ich Ihnen da gegeben habe. Die eine Broschüre hat noch mit dem Verein gar nichts zu tun, da hat der noch gar nicht existiert. Und die heißt Zeittafeln Justizgeschichte. Wir haben nämlich am Landesgericht für Strafsachen Wien im Jahr 2015 Zeittafeln angebracht. Und zwar von 1839 an, und als das Gericht bereits errichtet wurde, also vor über 180 Jahren bis heute, haben wir versucht, so die Entwicklung nicht nur dieses Hauses, sondern auch der österreichischen Strafgerichtsbarkeit und letztlich des österreichischen Staatswesens zu skizzieren, von der Monarchie, vom Metternich'schen Polizeistaat über dann die Staatsgrundgesetze 1867, also die ersten Schritte zum Rechtsstaat hin, bis natürlich Erste Republik, die Diktaturen des 20. Jahrhunderts von 1933 bis 38 und dann 38 bis 45 und letztlich dann die sehr erfreuliche Entwicklung in Richtung Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat, die seit 45 stattgefunden hat. Und da gibt es eben eine Begleitbroschüre zu diesen Zeittafeln, und ich biete normalerweise, also außerhalb der Corona-Zeit, Führungen an durch das Haus, also historische Führungen, jeden ersten Dienstag im Monat um 15 Uhr. Leider können wir das seit März des Vorjahres nicht anbieten aufgrund der Corona-Pandemie, aber ich hoffe, dass wir sie ja doch in den nächsten Monaten irgendwann mal so weit in den Griff kriegen, dass auch diese Dinge wieder möglich sind.
Und ich blättere, während Sie erzählen, ja, durch die Broschüre und sehe, es gibt sogar ein Fallbeil aus der NS-Zeit, also eine Art Guillotine.
Ja, ja. Es ist nämlich so gewesen, dass die Todesstrafe in Österreich bis 1868 öffentlich vollzogen wurde in der Monarchie. Die letzte öffentliche Hinrichtung fand zum Beispiel bei der Spinnerin am Kreuz statt, im Mai 1868, an einen Doppelraubmörder. Der Herr Radkai wurde dort hingerichtet, und zu dieser Hinrichtung kamen über 50.000 Wienerinnen und Wiener. Das war, wenn Sie so wollen, wie ein Volksfest. Und dort wurden die sogenannten arme Sünderwürstel verkauft, das waren also praktisch Frankfurter. Es wurden Moritate, Gedichte über den Täter und seine Taten dort verkauft, und die Menschen haben ihre Kinder mitgenommen, um ihnen zu zeigen, was passiert, wenn man sich eben nicht wohl verhält. Das ist natürlich gruselig, nicht? Und hat auch dazu geführt, dass 1868, als es ja schon freie Meinungsäußerung gab, seit den Staatsgrundgesetzen 1867, dass die Medien dann das sehr kritisiert haben und gesagt haben, das ist nicht nachvollziehbar, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Österreich Menschenmassen zu Hinrichtungen pilgern können. Und da hat Kaiser Franz Josef dann reagiert, leider nicht, indem er die Todesstrafe abgeschafft hat, aber immerhin hat er dann die öffentlichen Hinrichtungen abgeschafft, und seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts fanden die Hinrichtungen dann in den Höfen der Gefangenenhäuser mit dem sogenannten Würgegalgen statt. Das ging dann während der gesamten Zeit der Monarchie, und die junge Erste Republik, ja, hat einige ganz großartige Entscheidungen getroffen. Eine großartige Entscheidung war ja das allgemeine Wahlrecht, nämlich auch für Frauen. Seit 1907 gab es das allgemeine Wahlrecht für Männer, und dann gab es kurz nach dem die Erste Republik im November 1918 ausgerufen wurde, die Entscheidung allgemeine Wahlen und auch Wahlrecht, das Wahlrecht für Frauen. Und eine ganz wichtige zweite Entscheidung war die Abschaffung der Todesstrafe. Das heißt, Österreich hat damals zu weniger als 10 Ländern weltweit gehört, die die Todesstrafe abgeschafft hatten, allerdings leider nur für 15 Jahre. Der demokratische Rechtsstaat der Ersten Republik ist nämlich 1933 untergegangen, als dann die Christlich-Soziale Partei die Macht ergriffen hat und sukzessive innerhalb von rund 14 Monaten den demokratischen Rechtsstaat ausgehöhlt hat. Und im November 1933 hat die Bundesregierung damals die Todesstrafe wieder eingeführt, zunächst im standrechtlichen Verfahren und dann auch in der normalen Strafprozessordnung. Ja, da wurde wieder mit dem Würgegalgen hingerichtet, bis die Nazis kamen 1938 und die haben dann den Würgegalgen eben ausgetauscht durch die Guillotine. Und da wurde ein ehemaliger Lagerraum des Gerichtsgebäudes, in dem ja bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Hinrichtungen stattgefunden haben, weil die waren ja im Hof des Gefangenenhauses des Benachbarten, da wurde dieser Lagerraum des Gerichtes im Erdgeschoss dann in einen Hinrichtungsraum umgewandelt und aus Berlin kam das Gerät F, das Fallbeil, die Guillotine, die dann in diesem Raum aufgestellt wurde. Und innerhalb, während der Nazi-Zeit, also von Ende 38 weg bis Kriegsende, wurden über 1200 Menschen mit dem Fallbeil hingerichtet, darunter rund 600 Widerstandskämpferinnen. Und der Raum ist heute ein Gedenkraum. Er wurde Gott sei Dank dann nicht wieder zurückverwandelt nach dem Krieg in einen Lagerraum, sondern man hat sich entschlossen, auf Betreiben der Widerstandsgruppen ihn als Gedenkraum zu erhalten, was ganz, ganz wichtig ist, um die Brutalität dieses Regimes auch emotional erfahrbar zu machen.
Na, hast du schon Mittagspause?
Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report.
Da kannst du lange warten.
Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was Sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de.
Das kann man auch besuchen, wenn es wieder, wenn die Corona-Pandemie es irgendwann einmal wieder zulässt.
Ja, wir haben auch Veranstaltungen natürlich der Arbeitsgemeinschaft der NS-Opfer- und Widerstandsgruppen und wir haben auch immer wieder Schülergruppen, die in diesen Raum geführt werden. Sehr viele dieser Führungen übernehme ich selbst. Und mir ist es ein besonderes Anliegen, die Erinnerung auch an den Widerstand gegen das NS-Regime hier hochzuhalten. Denn es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Hinterbliebenen hingerichteter Widerstandskämpfer einen gewissen Respekt und eine gewisse Ehrung dann auch erfahren haben für ihre Angehörigen, weil lange Zeit nach dem Krieg, vor allem im ländlichen Bereich, hat man das totgeschwiegen und im Gegenteil, man wurde sogar angefeindet, so nach dem Motto, du brauchst dich nicht aufregen, dein Vater, deine Mutter, die waren ja Verräter, die sind den Soldaten in den Rücken gefallen, die haben Sabotage Akte begangen, die waren keine guten Deutschen oder Österreicher. Jedenfalls, das wurde gar nicht besonders wertgeschätzt. Erst in den 80er, 90er Jahren, durch Historiker, durch auch die Arbeitsgemeinschaft der Widerstandsgruppen, wurde dann ein Umdenken herbeigeführt und eben auch aufgezeigt, wie wichtig es ist, wenn man das Privileg hat, in einem demokratischen Rechtsstaat aufzuwachsen, dass man auch weiß, was in der Vergangenheit an Unrecht passiert ist, was es bedeutet, im Gegensatz zum demokratischen Rechtsstaat in einer Diktatur zu leben, dass das eben immer nur Unrecht mit sich bringt, Willkür, Folter, Tod. Und dass es einige wenige Menschen gab, die sich eben getraut haben, auch sich gegen so ein unmenschliches Regime aufzulehnen. Das ist ganz besonders wichtig, das aufzuzeigen. Und ich habe gestern eine Gruppe von europäischen Richterinnen dorthin geführt, und die, da hat mir dann eine Teilnehmerin gesagt, ihr war das gar nicht so bewusst, dass auch Österreicher und Österreicherinnen Widerstandshandlungen gesetzt haben, dass sie eben hier ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um für Freiheit und für die Werte des Rechtsstaats, für die Menschenrechte einzutreten. Und sie war sehr bewegt darüber, eben über diese Formen, die vielfältigen Formen des Widerstands in Österreich zu erfahren.
Herr Magister, da kann ich Ihnen nur zustimmen, dass das absolut auch aus meiner Sicht so wichtig ist, dass wir wissen, dass unsere Demokratie, so wie wir sie heute leben und so wie wir sie heute haben, eigentlich ein Geschenk ist. Also das ist nicht selbstverständlich, wenn man auf den Großteil der menschlichen Zivilisationsvergangenheit zurückblickt, so ist das Demokratie, die wir heute leben, ja ein Luxus für uns alle.
Völlig richtig, völlig richtig. Demokratie ist nichts Selbstverständliches, und weil das so ist und weil aber viele, auch viele junge Menschen offenbar das Gefühl haben, es ist eh etwas, was ihnen in die Wiege gelegt wurde, und das kann auch nicht verloren gehen, was auch ein Irrglaube ist, haben sich einige Personen gefunden aus der Zivilgesellschaft, Juristinnen, Juristen, Historiker aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft, die gesagt haben, da bräuchte es eine Bildungsoffensive. Politische Bildung liegt leider auch in Österreich im Argen. Es gibt jährlich einen Democracy Index, der von der Zeitschrift The Economist veröffentlicht wird. Und da belegt Österreich glücklicherweise mit 23 Staaten insgesamt den Rang, also die Bewertung, erhält die Bewertung gefestigter demokratischer Rechtsstaat. Nur 23 Staaten der Erde, die da aufgelistet werden also im Bereich gefestigte Demokratien gewertet. Dann gibt es die schwächelnden Demokratien, da sind auch viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union drin, nicht? Wenn Sie sehen, 23 stehen bei den Gefestigten drin und die Europäische Union hat 27 Mitglieder, können da gar nicht alle dabei sein, und daher gibt es dann so quasi die schwächelnden Demokratien. Dann gibt es die Hybridregime, die also so quasi schon vor dem Kippen in die Diktatur sind, und dann gibt es, wenn Sie so wollen, die gefestigten Diktaturen, ja, wo noch lange keine Spur von demokratischer Rechtsstaat sein wird. Und es ist ganz wichtig, sich das einmal vor Augen zu führen. Also ich kann jeden einmal einladen, sich das auch im Internet anzuschauen. Ich mache jetzt Werbung für die Economist und den Democracy Index, weil es ist auch sehr spannend, weil ja da verschiedene Kriterien auch herangezogen werden, um dann zu einer Gesamtbewertung zu kommen, die dann den jeweiligen Rang hier ausmacht. Also Österreich liegt, glaube ich, derzeit an 16. Stelle, wenn ich es richtig im Kopf habe. An der Spitze stehen traditionell da immer die skandinavischen Länder, also Norwegen, Schweden, Dänemark. Und was bei Österreich die Gesamtwertung etwas senkt, sie wäre sonst noch höher und wir wären wahrscheinlich im Rang noch höher, ist eben Kritik daran, dass es zu wenig politische Bildung in der Bevölkerung gibt. Und das muss wirklich gefördert werden, und das wäre nicht nur die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern, sondern letztlich der gesamten Zivilgesellschaft auch, natürlich auch der Politik, die dieses Manko zu beseitigen und politische Bildung, das Wissen um den Wert der Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats entsprechend zu fördern. Und deswegen haben wir den Verein gegründet. Das war Anfang des Jahres 2018, dass wir ihn eintragen haben lassen. Und das Ziel ist eben der breiten Bevölkerung, natürlich auch insbesondere Schüler und Schülerinnen, die Werte von Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat nahezubringen. Und wir haben da eine Broschüre herausgebracht, die man auch sehr gut als Unterrichtsmaterial verwenden kann. Sie lässt sich auch elektronisch herunterladen auf unserer Website www.justizgeschichte-rechtsstaat.at. Das sind auch Aufsätze über den demokratischen Rechtsstaat, aber eben auch alle Broschüren, auch die Zeittafeln Justizgeschichte, die ich vorher angesprochen habe, können Sie sich dort in elektronischer Form runterladen. Und wir haben jetzt auf YouTube auch einen Channel des Vereins Justizgeschichte und Rechtsstaat, wo Sie virtuell etwa eine Hausführung durch das Landesgericht für Strafsachen Wien bekommen können, aber auch durch die Ausstellung die aktuelle Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat, die derzeit noch bis Mitte Oktober im Bezirks Museum Floridsdorf zu sehen ist und ab Anfang November voraussichtlich im Bezirksmuseum Margareten. Wir haben sie schon im Justizpalast und auch im Bezirksmuseum Josefstadt gezeigt. Und in dieser Ausstellung wollen wir eben erfahrbar machen, was sind denn eigentlich die Grundwerte des demokratischen Rechtsstaats. Und selbst wenn ich jetzt Juristen fragen würde, welche 13 Grundwerte sind im Vertrag über die Europäische Union, im Artikel 2 des Vertrags von Lissabon geregelt, dann werden uns wahrscheinlich von diesen 13, 6, 7 rasch einfallen und dann wird es schon etwas schwieriger. Aber die Werte sind natürlich von allgemeiner Gültigkeit und sind wirklich die Grundfeste der Europäischen Union. Es sind die Achtung der Menschenwürde, die Freiheit, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Wahrung der Menschenrechte, die Gleichheit, der Minderheitenschutz, der Pluralismus, die Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Ganz, ganz wichtige Grundwerte und dieses Postulat der Grundwerte schon im Artikel 2 des, wenn man so will, der Europäischen Verfassung, der Verfassung der Europäischen Union, zeigt auch, dass nach 1945 ein ganz wichtiger Wandel stattgefunden hat in der Begrifflichkeit auch des Rechtsstaats. Hat man nämlich vor 1945 den Rechtsstaat eher als Formalbegriff gesehen, also der geordnete Verwaltungsstaat, ja, und hat nicht darauf besonderen Wert gelegt, welche Werte nun diesen Staat unterfüttern, ist man nach 1945 draufgekommen, vor allem in Europa draufgekommen, dass es ganz, ganz wichtig ist, hier auch einen materiellen Rechtsstaatsbegriff einzuführen, nämlich, dass der Rechtsstaat und seine Prinzipien auch unterfüttert sein müssen durch Grundwerte, wie sie eben im Artikel 2 des Vertrags von Lissabon ja aufgelistet wurden, aber wie sie sich zum Beispiel schon im Jahr 1949 im Bonner Grundgesetz in der deutschen Verfassung finden, wo es auch im Artikel 1 heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und zu achten, ist die Aufgabe jeder staatlichen Gewalt.
Man kann sagen, dass der Zweite Weltkrieg hier wirklich eine Zäsur gebracht hat, was Grund- und Menschenrechte betrifft, und seither hat es sich in eine sehr gute Richtung entwickelt, weltweit, aber vor allem auch in Europa.
Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
Ja, das Problem ist, dass es natürlich immer wieder Rückschritte gibt. Schauen Sie sich an, was etwa Afghanistan betrifft oder auch andere Länder, wo etwa die Türkei, wo man manchmal so ein zartes Pflänzchen schon des demokratischen Rechtsstaats gespürt hat, auch zum Beginn der Regierung Erdogan gespürt hat, und wo sich das dann wieder in eine Richtung entwickelt, dass die Türkei jetzt bereits schon relativ weit hinten bei den Hybridregimen ist, also auf dem Weg zur Diktatur. Es gibt natürlich noch demokratische Spielregeln bis zu einem gewissen Grad, aber seit dem Putschversuch vor 5 Jahren und dem Ausnahmezustand sind hier auch viele Spielregeln des demokratischen Rechtsstaats stark zurückgedrängt worden. Und da muss man hellhörig sein und da muss gerade die Europäische Union als wichtige Wertegemeinschaft auch ihre Stimme erheben und darf nicht aus realpolitischen Gründen schweigen, wenn es darum geht, Menschenrechtsverletzungen in anderen Staaten aufzuzeigen. Und gerade in Europa ist tatsächlich eine wichtige Zäsur nach 1945 eingetreten. Wir kennen ja in Europa jetzt nicht nur die Europäische Union, sondern vor allem auch den Europarat. Der Europarat, unter dessen Ägide ja auch die Europäische Menschenrechtskonvention bereits 1950 erlassen wurde. Und die Besonderheit der Europäischen Menschenrechtskonvention ist, dass die dort niedergeschriebenen Menschenrechte nicht nur auf dem Papier stehen, ja, nicht nur wie eine Proklamation halt einen guten Willen äußert, sondern dass die dortigen Menschenrechte auch einklagbar sind, und zwar vom einzelnen Individuum einklagbar, aber auch von den Mitgliedstaaten. Man vergisst immer, neben der Individualbeschwerde, die man natürlich erst nach Beendigung des nationalen Rechtszugs beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einbringen kann, wenn Menschenrechte verletzt wurden, vergisst man, dass es auch eine Staatenbeschwerde gibt. Das heißt, jedes Mitgliedsland kann ein anderes Mitgliedsland dann, wenn systematisch bestimmte Spielregeln wie die etwa des fairen Verfahrens, das faire Verfahren beinhaltet ja unabhängige Rechtsprechung. Wenn da diese Prinzipien so quasi strukturell gefährdet sind, wäre eigentlich jeder Mitgliedstaat aufgefordert, den Staat, wo das so ist, den Mitgliedstaat vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen und eine Klärung herbeizuführen. Es gibt nämlich, und das ist der große Fortschritt nach 45 jetzt, Gerichte, europäische Gerichte, die man hier anrufen kann. Den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, ebenso wie natürlich den Europäischen Gerichtshof, den Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg, der darüber zu wachen hat, dass die Rechte der Europäischen Union, die dortigen Gesetze eingehalten werden, die Spielregeln, die sich die Staaten, die in der Europäischen Union vertreten sind, gemeinsam gegeben haben, und der auch darauf zu achten hat, dass die Europäische Grundrechtecharta eingehalten wird. Das ist ein ganz neues Instrumentarium, das die Palette der Menschenrechte in der Europäischen Menschenrechtskonvention sogar noch erweitert.
Ich würde gerne nochmal auf etwas zurückkommen, was Sie vorhin gemeint haben, dass quasi in gewissen Ländern es einen Rückschritt gibt. Also da, wo es quasi ein Aufflammen, ein leichtes der Demokratie gab und eine positive Entwicklung und dann wiederum einen Rückschritt, wie beispielsweise in der Türkei oder anderen vielleicht arabischen Ländern.
Ja, weil wir brauchen ja gar nicht so weit zu schauen. Auch Ungarn und Polen haben leider Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass sogar ein Sanktionsverfahren eingeleitet wurde nach Artikel 7 des Vertrags von Lissabon, der eben vorsieht, wenn diese Grundwerte der Europäischen Union gefährdet sind, etwa demokratischer Rechtsstaat, dass dann geprüft wird, ob hier Sanktionen erforderlich sind, um den Mitgliedstaat wieder, wenn man so will, auf den rechten Weg zurückzuführen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrumentarium, mit dem man natürlich sensibel umzugehen hat. Aber auch wenn wir in unsere Vergangenheit zurückblicken, so müssen wir doch feststellen, dass wir etwa im Jahr 1933, ja, als die Christlich-Soziale Partei damals die Macht ergriffen hat, im März 1933, dass wir damals de facto fast dieselbe Verfassung hatten, die gute Verfassung, die von unserem Bundespräsidenten zu Recht auch gelobt wurde und die jetzt 100 Jahre alt geworden ist. Diese Verfassung war in den wesentlichen Bestimmungen auch 1933 aufrecht, und trotzdem konnte auch diese Verfassung mit all ihren Spielregeln, ja, nicht verhindern, dass eben innerhalb von 14 Monaten der demokratische Rechtsstaat beseitigt wurde und durch den autoritären Ständestaat ersetzt wurde. Mit 1. Mai 1934 trat dann auch eben eine neue Verfassung, nämlich die autoritäre Mai-Verfassung des Ständestaats in Kraft. Also mit 1. Mai 1934 hat dann unsere Verfassung von 1920 für einige Jahre nicht mehr gegolten und wurde dann erst nach Kriegsende 1945 von der Zweiten Republik wieder eingesetzt.
Jetzt vielleicht meine etwas kindlich naive Frage, warum ist es denn dazu gekommen? Wenn Demokratie etwas so Gutes und Erstrebenswertes ist, warum kommt es zu Situationen, wo man eine Demokratie, die man bereits hat, verliert?
Ja, das liegt leider daran, dass es Machtpolitikern häufiger als man glaubt, gelingt, breite Teile der Bevölkerung davon zu überzeugen bzw. dahingehend zu manipulieren, dass sie bereit sind, ihre eigenen Freiheiten zugunsten eines starken Manns, es sind ja meistens Männer, starken Manns abzugeben. Und genau das ist etwa passiert 1933 auch in Deutschland, als innerhalb von, muss man sagen, fast wenigen Tagen, es waren insgesamt 6 Wochen, der demokratische Rechtsstaat der Weimarer Republik von den Nazis niedergetrampelt wurde und durch eine ganz brutale Diktatur ersetzt wurde. Diktaturen haben ja immer eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist vor allem die, dass eben breite Teile der Bevölkerung mit Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaat nichts mehr anzufangen wissen. Ja? Und die wissen nicht, was sie verlieren, wenn der demokratische Rechtsstaat verloren geht. Und leider haben wir solche Entwicklungen teilweise auch heute, dass viele Menschen gar nicht wissen, welches Privileg es ist, in einem demokratischen Rechtsstaat leben zu können, wenn man eben auch in andere Länder blickt. Und dass das genauso wie eine Beziehung, ja, eine Beziehungsarbeit laufend braucht und kein Selbstläufer ist, braucht auch der demokratische Rechtsstaat Menschen, die bereit sind, sich für ihn einzusetzen, die für ihn brennen, die sich für seine Werte einsetzen und die vor allem auch verstehen, was er bedeutet, weil nur wenn sie das verstehen, können sie ja auch emotional sich für ihn einsetzen, wenn er gefährdet ist. Und daher ist politische Bildung so wichtig und daher ist eines völlig richtig. Ich habe einmal die Ilse Reiter-Zapp-Lokal, die auch bei unserem Verein im Vorstand dabei ist. Sie ist die Leiterin des Instituts für Rechts- und Verfassungsgeschichte an der Uni Wien. Ich habe die einmal gefragt, nachdem sie einen Vortrag über die Entwicklung 1933-34 in Österreich gehalten hat, wie konnte es denn passieren, dass bei so einer guten Verfassung das gescheitert ist, der demokratische Rechtsstaat? Warum haben sich die Menschen nicht mehr für ihn eingesetzt? Und sie hat zu Recht gesagt, eine Verfassung kann noch so großartig sein, letztlich steht sie halt auf einem Papier. Ja? Wenn sie nicht mit Leben erfüllt wird und wenn nicht die Mehrheit der Bevölkerung hinter ihr steht, ja, dann kann sie sehr rasch auch beseitigt werden und dann kann auch der demokratische Rechtsstaat rascher als man glaubt untergehen. Das heißt, die einzige Chance, nachhaltig Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat zu erhalten, ist Bildung, Bildung, Bildung. Nur politische Bildung bewahrt auch unsere Kinder und Nachkommen davor, sich so weit manipulieren zu lassen, dass sie bereit sind, ihre eigenen Freiheiten aufzugeben.
Um dem eben entgegenzuwirken, gibt es also den Verein. Vielleicht können wir ein bisschen über den Verein und seine konkreten Tätigkeiten reden. Also Sie haben gemeint, Sie arbeiten noch viel mit Schülern und Jugendlichen.
Ja, also wir bieten natürlich im Rahmen der Ausstellung Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat Führungen an. Wenn Sie weiterhin daran interessiert sind, Sie können sich über unsere Website und den YouTube-Channel informieren und Sie können vor allem, wenn die Ausstellung dann im Bezirksmuseum Margareten ab November etwa zu sehen sein wird, natürlich auch dorthin kommen. Und es ist sehr, sehr schwierig, man glaubt es ja gar nicht, für so eine wichtige Ausstellung, für die Werte von Demokratie und Rechtsstaat und der Europäischen Union eine einen dauernden Ausstellungsplatz zu finden. Ich habe sehr viel versucht. Ich habe gedacht, es wäre zum Beispiel sehr hilfreich, wenn wir sie implementieren könnten ins Haus der Geschichte Österreich, das sich ja auch diesen Themen sehr wesentlich widmet. Und wir haben da auch eine sehr gute Kooperation. Aber auch dort heißt es natürlich dann, wie in den meisten Museen, wie etwa auch im Wien-Museum, wir haben halt selbst so wenig Platz und es gibt so viel Interessantes zu zeigen, dass man dafür halt keinen weiteren Platz aufwenden kann. Und daher ist es so bedauerlich, dass hier, wenn man so quasi schon einmal einen Ansatz hätte, ja, eine Ausstellung, die ja auch von Profis gemacht wurde, von Historikern, von Zeitgeschichtlern, von Juristen, die sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt haben, dass es dafür bis jetzt nicht gelungen ist, einen dauernden Platz zu finden, denn nur dann, wenn es wirklich in einem größeren Museum eingebettet ist, kann man natürlich auch dann organisatorisch das leisten, was unbedingt notwendig ist, nämlich Führungen für Schüler, Schülerinnen und für alle Interessierten zu verschiedenen Zeiten anzubieten. Die Bezirksmuseen sind unglaublich engagiert, aber ihre Öffnungszeiten sind halt auch meistens auf 2 Tage in der Woche begrenzt. Und daher ist meine Hoffnung, ich gebe sie nicht auf, der Bildungsoffensive, dass sich doch auch Menschen finden, Museen finden, Politiker finden, die sagen, die Ausstellung Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat ist so bedeutend, dass wir ihr einen entsprechenden Rahmen geben müssen, wo sich jeder da informieren kann über diese wichtigen Prinzipien. Und vielleicht wäre es auch die Möglichkeit, im wiedereröffneten Parlament hier einen Raum zu finden. Ich habe diesbezüglich auch schon mit dem Präsidenten des Nationalrats Gespräche geführt, habe dann jetzt längere Zeit nichts mehr gehört. Oder auch die Stadt Wien, vielleicht könnt ihr mir vorstellen, dass vielleicht auch der Herr Bürgermeister hier sich dafür einsetzen würde, dass diese Ausstellung auch einen wichtigen Platz in Wien erhält. Und ich glaube auch, dass wo diese Ausstellung auch immer dann gezeigt werden wird, sie ist eine Ausstellung, die ja nichts Statisches ist, die sich weiterentwickelt, so wie sich unser demokratischer Rechtsstaat weiterentwickelt. Wenn das so quasi eine Daueranlaufstelle für alle sein kann, die sich informieren wollen über das, was wir manchmal für selbstverständlich halten, den demokratischen Rechtsstaat und die Werte der Europäischen Union, dann glaube ich, wäre das gerade auch für eine Weltstadt wie Wien noch ein zusätzlicher Benefit.
Ich glaube auch, dass die Herausforderung ist, dass man dieses womöglich vielleicht etwas trockene oder trocken anmutende Thema jungen Menschen irgendwie nahe bringt. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Weil in der Schule kennt man das vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, man setzt sich damit auseinander, aber über die Schularbeit hinaus ist es dann oft nur aus Interesse, dann vielleicht der eine oder andere Schüler sich interessiert. Und ich glaube, die Kunst ist eigentlich, die große Bedeutung des Themas den Leuten nahezubringen.
Sie haben völlig recht und daher muss man natürlich versuchen, hier auch das Thema didaktisch aufzulockern. Wir haben etwa hier auch einen Comic, der sowohl in der Ausstellung betrachtet werden kann, als auch in der Begleitbroschüre, der vor allem junge Menschen hier ansprechen soll, wo sich zwei Jugendliche, nämlich ein Mädchen namens Justine mit einem Burschen namens Viktor über die Bedeutung des demokratischen Rechtsstaats unterhalten. Und der Bursch ist zunächst skeptisch und sagt, manchmal wäre doch so ein starker Mann besser, der kann einfach klare Spielregeln vorgeben. Im Parlament wird oft so lang diskutiert und oft gestritten. Und letztlich gelingt es der Justine, ihn zu überzeugen, dass nur der demokratische Rechtsstaat auch künftig seine Freiheiten sichern kann. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir auch Spiele, die wir in diese Ausstellung eingebaut haben, also zum Beispiel einen Igel der Menschenrechte, also wo die einzelnen Stacheln, da stehen Rechte drauf und man muss sich halt entscheiden, welche dieser Rechte nach Meinung des Spielers von der Europäischen Menschenrechtskonvention wirklich geschützt werden. Und da gibt es oft Aha-Erlebnisse und man wundert sich, dass zum Beispiel Recht auf Bildung oder Recht auf Arbeit nicht in der Europäischen Menschenrechtskonvention drinnen stehen. Und wir haben dann auch noch ein Spiel mit verschiedenen Würfeln, wo man eben sich dafür entscheiden muss, was braucht es wirklich für den demokratischen Rechtsstaat? Was sind unverzichtbare Merkmale? Oder was gehört zur Europäischen Union? Oder ist heute Teil des österreichischen Justizsystems? Und da gibt es sehr, sehr spannende Dinge. Da glauben manche Leute dann, wir haben immer noch Sondergerichte oder Militärgerichte, die wir Gott sei Dank nicht mehr haben. Nicht? Und dann kann man sehr gut auch ins Gespräch kommen und den Leuten erklären, wie schaut denn unser Justizsystem beispielsweise aus. Nicht? Und ich erlebe ja auch bei den Führungen im Haus oft, dass die Menschen sehr erstaunt sind, gerade in Österreich, wenn man ihnen erklärt, dass die Justiz so etwas wie die Insel der Seligen noch ist. Dass es eben nicht so ist, dass die Parteipolitik wirklich alles durchdringt in Österreich, sondern dass es hier noch die Justiz gibt, wo die Parteipolitik eben keine Chance hat, sie zu durchdringen. Sie ist wirklich unabhängig und die Richter und Richterinnen haben sich in ihre Ethikerklärung ja ganz ausdrücklich hineingeschrieben, dass es ein No-Go ist für einen Richter, eine Richterin, sich parteipolitisch zu betätigen oder ihre Weltanschauungen vor sich herzutragen. Die einzige Weltanschauung, die wir vor uns hertragen sollen und dürfen, ist die des demokratischen Rechtsstaats.
Ja, lieber Herr Präsident, am liebsten würde ich mich jetzt noch stundenlang mit Ihnen in die rechtsphilosophischen Tiefen vertiefen, aber die Zeit ist knapp und vielleicht schreiten wir vor zu unserem dritten und letzten Teil unseres Podcasts, nämlich Tipps und Tricks. Und in dem Zusammenhang würde ich vielleicht gleich noch Tipps und Tricks für Interessierte, aber auch es müssen nicht nur Tipps und Tricks für Juristen, sondern vielleicht auch allgemein ein paar Tipps und Tricks oder können ein paar allgemein ein paar Tipps und Tricks sein für Leute, die sich für diese Themen interessieren, beziehungsweise für Leute auch, die sich in ihren Rechten vielleicht verletzt fühlen oder sich mehr erkundigen wollen. Was würden Sie diesen Leuten mitgeben?
Naja, wenn Sie sich für unseren Verein interessieren und das, was wir zu Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaat vermitteln, dann kommen Sie vorbei, schauen Sie sich die Ausstellungen an, informieren Sie sich im Internet auf unserer Website und auf dem YouTube-Channel. Sie können auch gern uns schreiben und wir antworten natürlich auch auf all Ihre Fragen. Was wir natürlich nicht können als Verein, wir können jetzt keine Rechtsfragen beantworten, nicht? Natürlich Fragen zu den Grundsätzen von Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaat schon, aber nicht einen konkreten Fall lösen. Wenn Sie ein Rechtsproblem haben, kann ich nur raten, schauen Sie zur unentgeltlichen Erstauskunft der Rechtsanwälte. Das wird Ihnen erklärt auf der Website der Rechtsanwaltskammer Wien beispielsweise. Oder kommen Sie an einem Amtstag, das ist am Dienstagvormittag, zu einem Bezirksgericht, wo Sie auch grundsätzliche Rechtsauskünfte sich holen können. Die Palette der rechtlichen Probleme, die Menschen im Laufe ihres Lebens haben, ist ja sehr, sehr breit, nicht? Und das ist ja auch etwas, was mich immer am Recht so fasziniert hat, dass es eigentlich unser ganzes Leben auch so viele Fragen gibt, die einen rechtlichen Bezug aufwerfen, wenn Sie so wollen, von der Wiege bis zur Bahre, nicht? Also von der Frage des Vaterschaftsanerkenntnisses etwa bei einem Neugeborenen bis hin zur Frage des Erbrechtes, wenn jemand verstorben ist, ist die breite Palette. Aber natürlich ist Recht nicht nur jetzt Familienrecht, und Strafrecht, sondern natürlich auch wesentlich Zivilrecht. Also wenn Sie zum Beispiel Streitigkeiten mit Ihren Nachbarn haben oder wenn Sie sonst irgendwelche Schäden haben, wenn es Gewährleistungsfragen gibt, dann ist es gut, wenn man ein bisschen eine Ahnung hat, wie die Dinge laufen, was man etwa tut, wenn man eine Mahnklage ins Haus kriegt, nämlich bitte nicht wegschmeißen, sondern darauf reagieren. Und es gibt leider auch Menschen, die verschicken Mahnklagen an irgendwelche Leute, die gar nichts mit ihnen zu tun haben und die aber so hilflos sind, dass sie nicht wissen, was mit so einer Mahnklage tun sollen. Und plötzlich erwächst die in Rechtskraft und eines Tages steht der Gerichtsvollzieher bei ihnen, ohne dass sie jemals dem, der die Mahnklage eingebracht hat, was geschuldet haben. Und daher sollten sie auch wissen, dass sie das nicht einfach negieren dürfen, weil sonst eben Rechte erwachsen, dort, selbst dort, wo sie vorher nicht vorhanden sind. Und daher muss man hier sehr vorsichtig sein. Und sie sollten auch wissen, wie sie reagieren, wenn sie zum Beispiel eine Ladung als Zeuge kriegen, dass es eben ihre Pflicht ist, dann dieser Zeugenladung Folge zu leisten, sowohl im Zivil- als auch im Strafverfahren, dass sie dort die Wahrheit sagen müssen, weil das sonst strafbar ist. Sie sollten aber auch wissen, wohin sie sich als Opfer wenden können. Also beispielsweise der Weiße Ring oder auch wenn etwa Gewalt im häuslichen Bereich stattfindet, im sozialen Nahraum, dass es Frauenhäuser gibt, dass es sehr viele Opferorganisationen gibt, die sich auch für Frauen einsetzen, die misshandelt oder missbraucht werden. Und die Möglichkeiten sind vielfältig. Sehr vieles findet man im Internet relativ rasch, wenn man recherchiert, aber natürlich, etwa wenn Sie einmal Opfer einer Straftat sind, müssen Sie ja auch durch die Polizei oder durch die weiteren Behörden wie Staatsanwaltschaft, Gericht darüber aufgeklärt werden, welche Rechte Sie als Opfer haben. Und da gibt es vielfältige Rechte. Das geht vom Recht auf Akteneinsicht in einem laufenden Verfahren bis hin zur Möglichkeit, sich als Privatbeteiligter mit einem Schadensbetrag im Strafverfahren anzuschließen, was Sie gar nichts kostet und Sie ersparen sich vielleicht später dann ein mühsames Zivilverfahren. Diese Dinge sind wichtig, dass man sie weiß, und deswegen glaube ich, dass auch das die Gelegenheit wäre, durch ein Pflichtfach politische Bildung auch diese wichtigen Erkenntnisse und Dinge dort zu implementieren und die Menschen einmal fit zu machen, auch für ein grundsätzliches Wissen, wie sie zu ihrem Recht kommen können oder wie sie sich verteidigen können, wenn sie eben mit einer Anzeige oder mit einer Klage in einem Zivilverfahren oder in einem Familienrechtsstreit konfrontiert sind.
Sehr geehrter Herr Präsident Forsthuber, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview.
Sehr gerne. Es war mir ein großes Vergnügen und ich hoffe, dass der Podcast auch von Leuten gehört wird, denen auch ein bisschen weiterhilft und die vielleicht auch einen Anreiz dann finden, sich noch mehr als bisher für ihre Rechte und die Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats zu interessieren, dann wäre schon viel gewonnen, weil nur als Zivilgesellschaft sind wir stark und der demokratische Rechtsstaat ist ein Gesellschaftsvertrag. Wir müssen einfach, auch wenn es nur im Kleinen ist, andere von ihm begeistern und überzeugen, weil wenn er die Mehrheit verliert, dann gewinnt sie ein starker Mann und ein demokratischer Rechtsstaat schlittert in Autokratie und Diktatur. Und das ist doch etwas, was wir alle auch im eigenen Interesse verhindern wollen.